Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Diewis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.
People have no idea what's coming.
Ich darf mich gern überraschen.
Du kannst das Beste nicht sagen.
Und hier schlägt ein!
Wow, I love it.
So kann es gerne weitergehen.
This is gonna be good.
Der Sommer dauert Gott sei Dank noch an, aber die mitunter beste Eishockey-Nachricht Ende Juli, Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, ist zurück. Und es ist nicht nur der Auftakt in eine neue Podcast-Staffel, es ist auch der Auftakt in eine neue Reihe von Spezialepisoden. Heute in Doppelfolge die große Karriere-Rückschau von und mit dem ÖEHV Jahrhundert-Torhüter Reinhard Diewis. Und Reinhard, freue mich außerordentlich, dass du dir nicht nur heute, sondern auch über die kommenden Wochen gleich mehrere Stunden Zeit nehmen wirst, um ausführlich auf alles zurückzublicken, was dich bis jetzt ausgemacht hat, was du bis jetzt geleistet hast für den Eishockeysport, aber auch abseits des Eises, und ja, hoffe, dass du genug Luft eingepackt hast, um die nächsten Stunden mit mir durchzustehen.
Ja, ich muss sagen, ich freue mich, dass ich Teil deiner Show sein darf. Bin echt schon gespannt, was auf mich zukommt. Ja, und ich würde sagen, start mal.
Heute gibt's die Doppelfolge. Nur zur Orientierung, dann in einer Woche gleich die nächste und ab dann im zweiwöchentlichen Rhythmus. Insgesamt sind es 5 Folgen, die deine Karriere versuchen sollen in Worte zu fassen und auch zu beschreiben. Und heute müssen wir natürlich zu den Anfängen zurückblicken. Jede große Karriere nimmt irgendwo ihren Ausgangspunkt. Und nachdem wir dieses Gespräch in Vorarlberg aufzeichnen, wo seit vielen Jahren auch schon dein Lebensmittelpunkt liegt, du in Österreich somit aber ans andere Ende gereist bist oder gewandert bist als gebürtiger Wiener. Wie viel Wiener steckt denn noch in Reinhard Diewis?
Also wenn ich gefragt werde, sage ich immer, ein echter Wiener geht nicht unter. Also ich bin ein stolzer Wiener. Ich verbringe zwar keine Zeit mehr in Wien, beziehungsweise nur sehr begrenzt. Meine Eltern und ein Bruder von meinen 3 Brüdern leben in Wien. Ich habe eine Oma und eine Tante noch und einen Onkel. Aber dadurch, dass ich durch meine Eishockey-Karriere sehr viel gereist bin, wollte ich dann in den Sommerferien, beziehungsweise wenn ich eishockey-technisch frei gehabt habe, nicht nur mit meinen Kindern 7 Stunden durch ganz Österreich fahren und nach Wien zum Fahren. Also wenn, dann kommen meine Eltern oder meine Brüder daher. Ich selber finde den Weg leider nur noch nach Wien, wenn ich eishockey-technisch was zum Tun habe.
Die nackten Zahlen, wenn man es runterbricht, besagen Reinhard Diewis, 4. Juli 75 in Wien geboren. Was ist deine früheste Erinnerung an Aufwachsen in Wien?
Dann rede ich von meinen Brüdern und mir. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben untereinander. Wir haben uns immer unterstützt, Neid gibt es bei uns nicht. Ich glaube, dass das ein großes Kompliment an meine Eltern ist. Und wir sind im Gemeindebau aufgewachsen, im 22. Bezirk zwischen Kopienplatz, Großviehsiedlung und Rennbahnweg. Also ich glaube nicht in der besten Gegend in Wien, aber wir haben eine echt glückliche Kindheit gehabt. Wir haben zwar auf Beton Fußball spielen müssen und beziehungsweise wenn wir in die Wiesen gegangen sind, ist der ganze Hundekot dort gelegen, aber wir haben es trotzdem genossen. Und wenn ich rückblickend auf meine Kindheit zurückblicke, kann ich sagen, dass ich eine sehr, sehr gute Kindheit gehabt habe.
Du bist untrennbar, logischerweise Fleisch und Blut, kann man jetzt davon halten, was man will, mit deinen Brüdern verbunden. Es sind ja viele, viele spannende Stories um dich und deine Brüder herum, nicht nur was die Namensgebung anbelangt, sondern dass es auch so ein verschworener Haufen war. Für Leute, die die Divis-Familie nicht kennen, wie viele von euch in Anführungszeichen gibt's und in welchem Altersabstand bewegen wir uns?
Also wir sind vier Buben. Also wir sagen immer, unsere Mama, die war gestraft mit uns. Wir waren, ich glaube, wenn man vier Burschen daheim hat, dann geht's da dementsprechend wild zu. Mein ältester Bruder ist Baujahr 71 und mein jüngster Baujahr 78. Und dazwischen sind wir, ist mein noch ein Bruder von mir, Baujahr 74 und ich bin 75.
Also der dritte von vier.
Ich bin der dritte von vier. Und ja, wir sind, glaube ich, alle vier sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir, der Kontakt selber jetzt telefonisch ist gar nicht so groß mehr, weil wir halt auch in ganz Österreich verstreut sind. Jeder hat Familie, jeder ist beruflich sehr eingedeckt. Aber wenn so definiere ich auch Freundschaft, wenn irgendwer irgendwas braucht, ist der andere sofort zur Stelle.
Nachdem du jetzt aber der dritte von vier bist und große oder ältere Geschwister kennen das im Umgang von Jüngeren und Jüngere logischerweise im Umgang mit Älteren. Und ich will noch nicht so viel vorwegnehmen, aber hast du dir mal überlegt, wie dein Leben und deine Karriere dann vielleicht auch verlaufen wäre, wenn du der Älteste gewesen bist oder gar der Jüngste? Oder passt das so, wie alles gekommen ist?
Ob ich überlegt habe schon, nein, überhaupt nicht. Ich nehme das Leben so, wie es ist und versuche daraus das Beste zu machen. Und ich bin in meiner Situation mehr als glücklich. Ich habe zwei super ältere Brüder, ich habe einen super jüngeren Bruder. Und ja, einen Einfluss haben wir sowieso nicht drauf gehabt. Und ich sage immer, es lohnt sich nicht, über irgendwas den Kopf zu zerbrechen, wenn es erstens schon passiert ist und zweitens man eh keinen Einfluss hat. Also in dem Sinn, nein, haben wir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie es gewesen ist, weil ich auch in der Situation, in der ich bin, mehr als zufrieden bin.
Jetzt ist die Namensgebung, die von mir schon thematisierte, bei euch eine relativ spannende. Aus dem Eishockeysport kennt man dich, Reinhard Divis, natürlich Raimund Divis, Roland Divis. Der einzige Bruder, der nichts mit dem Eishockeysport am Hut hat, ist
der Richard Divis.
Richard Divis. Warum das Faible für Namen, die mit R beginnen und D enden?
Keine Ahnung, meine Eltern wollten das so und vielleicht war ihre Fantasie nicht groß genug, dass sie bei der einfachen Variante blieben sind. Fakt ist, ja, wir sind so getauft worden, ich bin zufrieden mit meinem Namen, auch wenn er eher, glaube ich, altmodischer Namen ist, aber ich bin mehr als zufrieden, aber ja, wir werden permanent darauf angesprochen, weil wir alle denselben Anfangsbuchstaben und denselben Endbuchstaben haben und dann ist meine Standardantwort ist ja und der Nachname ist auch gleich. Und aber ja, für uns ist das normal, dadurch wird das bei uns gar nicht thematisiert, obwohl wir regelmäßig darauf angesprochen werden.
Für all diejenigen, die sich vielleicht nicht immer ganz so leicht tun oder taten, die Namen auseinanderzuhalten, es gibt da ein nicht unwichtiges Distinktionsmerkmal, das du offenbar auch ganz gerne immer wieder anführst. Mich hat dazu eine Geschichte erreicht, die von deinem langjährigen Wegbegleiter und sehr, sehr guten, wenn nicht sogar besten Freund persönlich stammt, Sascha Tomanek, unter anderem dazu, wie man aus den Divis-Brüdern den Reinhard rausfiltern konnte.
Zur Namensgebung von Divo oder Divs, wie er im Eishockey-Kreisen eigentlich genannt wird, nachdem alles immer verenglischt werden muss. Bei uns ist eigentlich nach wie vor der Reine, also bei uns, wenn ich sage, die Wiener, die Donaustädter, die Kaisermüller und Kagraner klicken, weil wir ihn immer nur als Reine gekannt haben und ja, dem sind wir irgendwie treu geblieben. Einzig mein eigener Papa darf da eine Ausnahme machen, weil der hat sich bei vier Divis-Brüdern, die fast alle gleich klingen, also mit R beginnen und mit D aufhören, die Vornamen, hat am Anfang nie genau gewusst, mit wem ich jetzt gerade mich treffe, um ins Gänsehäufel zu gehen. Und hat er dann immer gefragt, ob es der Goalie ist. Deswegen unterschreibt der Reine seine WhatsApp-Nachrichten an mich bis heute als der Goalie. Der Goalie war und ist aber immer ein Mannschaftsspieler gewesen. Also nie dieses, was man oft hat, dass die Goalies quasi so Egoisten innerhalb des Teams sind. Das war beim Reini nie der Fall. Und er wollte auch immer dabei sein. Und ich kann mich da erinnern an eine Geschichte, muss 16 wird das gewesen sein, Wiener Derby in der Donauparkhalle, Stadtlau gegen WV, quasi der Wir Stadtlau, der Arbeiterverein gegen den WV, den gut situierten Verein, nehmen wir es einmal so. Ja, diese sozialen Unterschiede, die sich bis zu uns Kindern durchgesprochen hatten und die wir auch gespürt haben und das damals auch voll ausgelebt haben. Derby und es war der Philipp Wernicke, mittlerweile seit 20 Jahren schon längst ein guter Freund von uns, der den Reini irgendwie, ich weiß gar nicht, gefault hat. Irgendwie war er im Reini auf jeden Fall im Weg, ist dann davongelaufen durch die ganze Halle oder über die ganze Eisfläche während des Spiels. Der Roli Divis, der größere Bruder, der ältere Bruder vom Reini, ist ihm nach, hat ihn irgendwie erwischt. Und was macht der Reini, der Fetzenkohle? Er läuft übers ganze Eis nach mit seiner schweren Tormann-Ausrüstung damals, nur damit er dann selber mit dem Feldspieler, mit dem Philipp Wernicke raufen kann. Also Goalie-Fights oder so, das war für den Reini, das war viel zu wenig. Er wollte bei uns mitmachen, bei den echten Feldspielern, weil er da immer dazugehören wollte. Und ja, der Philipp Wernicke hat das damals ziemlich gebüßt. Das ist ziemlich bitter ausgegangen. Wie gesagt, jetzt 20 oder 30 Jahre später kann man drüber lachen. Aber das war halt auch der Reini, der sich nicht damit zufrieden gegeben hat, nur im Tor zu stehen, sondern der als mehrfacher Judo-Staatsmeister in seiner Alltagsklasse damals selbst bei den Raufereien immer dabei sein wollte.
Da sind extrem viele Dinge mit drinnen, die Sascha Tomanik angesprochen hat, über die ich mit dir reden möchte im Laufe auch dieses ersten Teils unserer großen Karriere-Rückschau. Das Wichtigste vorweg, der Goalie. Wie ist es dazu gekommen? Hast du die Position ausgewählt oder hat die Position dich ausgewählt?
Zuerst muss ich mal sagen, ja, der Sascha ist mehr als ein Freund. Also ich sage immer, er ist dann der vierte Bruder, den ich habe. Und ich glaube, dass unser Verhältnis auch so eng ist. Und da zählt auch wieder dazu, was ich gerade vorher angesprochen habe, ist, wenn ich irgendetwas brauche oder er irgendetwas braucht, dann sind wir immer füreinander da. Und das ist jetzt auch, ob jetzt da meine anderen Brüder was brauchen von ihm, beziehungsweise umgekehrt, ist er immer sehr hilfsbereit, aber das ist auch zurückzuführen auf seine Eltern, also unsere Eltern selber haben untereinander eine gute Freundschaft. Und das hat sich halt damals auch so ergeben, dadurch, dass wir ein Arbeiterverein waren, wo die Eltern, wir sind nicht in einem Bus auswärts gefahren, sondern mit Privatautos früher, weil eben das Geld auch nicht da war. So hat sich das aber entwickelt und ich bin echt froh, dass diese Freundschaft mittlerweile seit fast 40 Jahren besteht und ich glaube, dass nicht viele 45-Jährige sagen können, dass sie seit 40 Jahren einen Freund haben. Also da bin ich echt wirklich froh, dass ich das Glück habe, dass ich solche Freunde auch habe. Und ja, der Goli ist tatsächlich so, wie mit dem Sascha, er ist halt rhetorisch auch sehr gut und auch mit seinen Deutschkenntnissen. Und in meinem jetzigen Beruf als Immobilienmakler muss ich auch Exposé schreiben und wenn ich mir nicht sicher bin, schreibe ich ihm immer eine Nachricht. Für Sascha kann ich das so schreiben und darunter schreibe ich immer der Goli. Und ja, über das lachen wir heute noch. Und es ist, ja, früher ist oft vertauscht worden, wer ist bei uns, jetzt wegen der Namensgebung auch. Aber wir haben selber drüber gelacht, das hat uns auch nie gestört. Wir haben gewusst, wer angesprochen wurde und haben das halt einfach überhört und ganz normal weiter kommuniziert.
Aber wie kam es dazu, dass der Goalie der Goalie wurde?
Der Goalie ist der Goalie geworden und zwar, wir sind vier Brüder gewesen, meine Eltern zwei Brüder, das ist der Richard und der Roland, die haben damals mit dem Eishockeysport begonnen und mein jüngerer Bruder, der Raimund und ich mit dem Judosport, beide bei Wattstadtlau und dann war es so, das ist zwei Jahre so gegangen, also ich habe mit 6 Jahren Judo angefangen und dann hat die Mannschaft von meinem älteren Bruder, der ein Jahr älter ist als ich, vom Roland, die haben einen Tormann gebraucht und haben keinen Tormann gehabt. Und mir hat diese Position fasziniert. Und wie für so viele Torhüter war es die Ausrüstung, die mich fasziniert hat. Ich wollte solche Schoner anhaben, ich wollte so eine Stockhand haben. Und das war ganz einfach der Grund, warum ich dann ins Tor gegangen bin.
Was war für dich oder was ist für dich die früheste Erinnerung an den Eishockeysport? War das ein Spiel im TV? War das ein Spiel, das du von deinen Brüdern gesehen hast? War das ein Spiel, zu dem du mitgenommen worden bist? Wo war für dich der erste Eiskontakt oder Eissportkontakt?
Das ist ganz einfach. Das war gar kein Spiel. Es ist einfach, mein Bruder hat, die haben einen Tormann gebraucht. Und wenn ich jetzt zurückdenke, jetzt auf die Schnelle, was meine erste Erinnerung an einen Eishockeysport ist, war das mein erstes Spiel gegen einen WFV am Heumarkt. Ich kann mir gar nicht so an ein Training erinnern oder wie ich dann mein erstes Training gehabt habe. Natürlich gibt es Fotos von meiner Mama, aber jetzt, wenn ich jetzt sage, die erste Erinnerung auf die Schnelle ist das erste Spiel. Wir haben, beziehungsweise Waldstedt-Lau war der Arbeiterverein, wir haben regelmäßig verloren gegen WFV und dann habe ich mein erstes Spiel spielen dürfen im Tor und das haben wir gleich gewonnen. Und das war natürlich ein Erfolgserlebnis, was mir dann auch einfacher gemacht hat, dass ich beim Eishockey, dass ich den Eishockeysport weiter ausübe.
Wie wichtig, und das kommt immer wieder vor und hört mir immer wieder polysportives Aufwachsen, aber wie wichtig war für dich, Fähigkeiten, Fertigkeiten aus dem Judo-Sport mitzubringen, um im Eishockey zu realisieren?
Ich glaube, dass das unglaublich wichtig, gerade für einen Tormann auch ist, aber ich glaube, die Zeiten kann man von früher mit heute nicht mehr vergleichen, weil wir sind damals nach Hause gekommen, haben die Schultaschen in den Sack geschmissen und waren halt den ganzen Tag im Hof und dort haben wir, ob wir Fangern gespielt haben oder Klettern oder Räuber und Gendarm oder Fußball oder Landhockey, wir haben halt alles selbstständig gemacht. Es ist ja auch schwierig, dass Kinder das heutzutage machen. Und dadurch sind wir haben zwar das wissenschaftlich noch nicht gewusst und auch nicht so trainiert, aber instinktiv haben wir das wahrscheinlich richtig gemacht. Und das sieht man ja ganz oft, die Sportler in meiner Generation, die erfolgreich waren, die sind ja recht geschickt, wenn sie andere Sportarten ausüben, weil sie das wahrscheinlich als Kinder automatisch gemacht haben oder mit ihren Freunden gespielt haben. Und natürlich, wenn man heute redet, man über bei der modernen Trainingswissenschaft über die polysportive Ausbildung, gerade bei Kleinkindern. Wir haben es zwar nicht wissenschaftlich belegt gehabt und auch nicht gewusst, aber wir haben es halt instinktiv gemacht.
Jetzt ist es schon des Öfteren vorgekommen, nicht nur in der Geschichte von Sascha Tomanek, sondern auch schon aus deinem Mund. Waldstedt-Lau, der Arbeiterverein, der große WEV. Nimm uns mal zurück in deine Zeit als Kind, wo du zum Eishockeysport dazugekommen bist. Für all diejenigen, und es gibt mittlerweile eine ganze Generation an Leuten, die das nicht miterlebt haben, für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, auf die das zutrifft, aber auch für alle, die eine kleine Zeitreise zurück haben möchten. Wie war der Wiener Eishockeysport in deiner Anfangszeit der noch jungen Rainer Diebes Karriere organisiert?
Mit zwei Vereinen. Es hat den WV gegeben und Waldstedt-Lau. Und wo ich angefangen habe, ich kann mich gar nicht so gut mehr erinnern. Ich glaube, da waren beide Vereine in der Bundesliga, hat es damals geheißen. Wobei Stadtlau, die haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen gehabt, sind dann in die zweite Liga abgestiegen. Und der WV war halt in der Bundesliga und dort auch sehr erfolgreich unterwegs. Aber es war halt so, wir haben halt beim WV haben halt die Söhne von Ärzten, Rechtsanwälten und sonst auch immer gespielt. Und bei uns war halt, mein Papa ist Konditor, vom Sascha, der Papa war Vertreter. Und da haben halt die, unter Anführungszeichen, normalen Bürger, haben halt die Kinder dort spielen dürfen. Wobei ich aber sagen muss, wir haben uns jetzt nie, wir haben immer einen Spaß draus darüber gemacht, auch damals schon als Kinder. Aber es hat uns nicht belastet, weil es uns eigentlich egal war, weil wir in unserer Situation mehr als glücklich waren. Wir haben echt einen super Zusammenhalt gehabt und ich glaube, das hast du auch schon mitgekriegt, dass auch mit den Lukas-Brüdern zum Beispiel, dass das Verhältnis sehr gut ist und das hat bis heute Bestand. Also wir haben echt eine super Kameradschaft gehabt, die bis jetzt besteht und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir das so betonen, dass wir bei Waldstedt-Lau waren.
Weil der Arbeiterverein oder der Verein für die normalen Leute auch das Stichwort ist, wann hast du zum ersten Mal, und du hast die Auswärtsfahrten in den Privat-PKWs auch beschrieben, aber wann war dir zum ersten Mal klar, hier geht's in Anführungszeichen billiger, was nicht schlecht sein muss, einfacher zu als beim WEV? Waren es genau diese Auswärtsfahrten oder war es was anderes, das dir vor Augen geführt hat, das ist jetzt einfach eine andere Klasse?
Das ist so kommuniziert worden. Das hat man auch an einem Status gesehen oder wie wir angezogen waren. Ich habe halt die Hosen von meinem Bruder anziehen müssen oder ich war eher immer schmächtiger oder ich habe die Jeanshosen vom Sascha gekriegt, weil wenn er rausgewachsen ist, habe ich sie gekriegt. Und das hat es beim WFV nicht gegeben. Aber es war jetzt nicht so, dass wir haben gewusst, dass wir der Arbeiterverein sind und der WFV war damals halt der Verein der gehobenen Klasse. Aber es ist nicht so, dass wir uns unterdrückt gefühlt haben oder als schlechtere Personen in der Gesellschaft. Wir haben uns eigentlich einen Spaß drüber gemacht und wir haben einfach gerne Eishockey gespielt, wir haben eine Gaudi gehabt und das waren halt so Derbys wie KAC Villach früher, wo dann die Eltern geschimpft haben und reingeschrien haben unterm Spiel, aber ich traue mir sagen, dass wir, und das sage ich mit gutem Gewissen wahrscheinlich, ehrlicher zueinander waren und die bessere Freundschaften gehabt haben, als dann die WV-Spieler untereinander gehabt haben.
Weil du diese Derbys angesprochen hast, wie aufgeladen war das dann vielleicht? Also war das einfach nur ein Derby, wo man dann halt zusammengekommen ist? Oder ob dieses Unterschiedsklasse versus gehobene Klasse schon auch mit noch mehr Spannungen versehen, als man das jetzt von normalen regionalen Derbys kennt?
Es war dann so, dass wir sportlich recht schnell die Besseren waren. Und ich weiß es jetzt nicht statistisch gesehen, es wird ja nichts mehr geben da von der Zeit, aber ich würde sagen, dass wir 6 oder 7 Spiele von 10 dann gewonnen haben. Aber wir waren trotzdem irgendwie, wenn man es vergleicht mit der Rivalität Deutschland-Österreich, waren halt wir Österreich. Und das haben sie uns schon spüren lassen, die Kinder eh nicht so, aber bei den Eltern hat man das schon gemerkt, die waren halt schon besser als unsere Eltern. Aber ja, es ist nicht, ich will da gar nicht jetzt zu viel oder das zu groß machen, was es ja in Wirklichkeit gar nicht war. Es ist, wir lachen heute noch drüber, wir sind stolz drauf und wir sagen, dass die Wiener, die in unserer Generation in den Profisport geschafft haben, das sind durchwegs Stadtlauer gewesen und nicht WVler.
Zu Sascha Tomanek noch eine Komponente in seiner Anekdote angesprochen, nämlich dass der Goalie bei den Feldspielern mit dabei sein wollte, was offenbar Philipp Wernicke auch zu spüren bekommen hat. Wie siehst du diesen Sachverhalt? Es ist über dich erzählt worden, das ist seine Schilderung der Dinge, war dem wirklich so? Würdest du dem beipflichten?
Ja, es ist, die Torhüter werden so oft als Einzelsportler bezeichnet, aber ich habe ja einen Mannschaftssport nicht ohne Grund gewählt. Ich habe ja Judo auch gemacht und ich wäre gern Judo-Kämpfer geworden, das wäre ich auch gern. Bin aber froh, dass die Entwicklung in die andere Richtung gegangen ist, weil im Mannschaftssport lernst du dann die Freunde fürs Leben kennen, sage ich einmal. Und das mit dem Philipp Wernicke, die Geschichte, da hat mein Papa hat ihn erst getroffen vor kurzem und das will ich jetzt schon wieder sagen, es ist kein Hass zwischen Stadtlau und WFV. Wir lachen, es gibt da zum Beispiel, da haben sie wieder mal so ein Revival gemacht und hat Stadtlau gegen WFV gespielt von früher. Also wenn man sich jetzt sieht, ist das ein ganz normales Verhältnis, also ist überhaupt kein schlechtes Blut oder irgendwas da. Und dann hat der Philipp Wernicke hat seinen Sohn meinem Papa vorgestellt und dann hat er gesagt, das hat noch mein Papa, jetzt hat er gesagt, und der Reinhard, weil ich glaube, von Philipp Wernicke, der Sohn ist auch Tormann, hat er gesagt, und der Reinhard, also der Sohn von ihm, der war auch Tormann und der hat mich einmal spüren lassen, dass ich mich besser nicht mit einem Divis anlege. Und dann muss er auch auf das zu sprechen kommen sein. Und das war, ja, es war halt schon, natürlich war es schmutzig. Damals war Eishockey generell schmutziger als heutzutage ist. Aber es war auch nachher vergessen wieder. Also es ist, ich bin gern dabei gewesen bei den Feldspielern. Ich wollte ja, aber ich würde gar nicht sagen Feldspieler, es war eine Mannschaft und wir haben uns so unterhalten und ich wollte genauso den Spaß haben, was die Feldspieler haben.
Es ist am Ende eine lange Karriere aus diesen Anfängen entstanden. Jetzt glaube ich, dass es ganz, ganz wenige Dinge oder Fälle gibt von Tätigkeiten, die man lange ausübt, ohne sie zu lieben. Dementsprechend gehe davon aus, dass du den Eishockeysport kennen und lieben gelernt hast. Was war es, dass diese Liebe auch so lange hat andauern lassen?
War das eine schwierige Frage. Es ist, ich glaube, wenn man wo erfolgreich werden möchte, muss es Liebe sein. Man muss mit Begeisterung dabei sein. Und jetzt, um das mit einer Floskel zu sagen, es darf kein Beruf, sondern muss eine Berufung sein. Und es war meine Leidenschaft. Bis zum Ende meiner Profikarriere, ich kann mich wirklich nicht auf einen Tag erinnern, wo ich nicht gern trainiert habe. Und man muss sich lernen zu quälen, das muss man. Aber ich habe immer Ziel vor Augen gehabt und habe gewusst, warum ich es tue. Und dadurch, ich bin jeden Tag gern trainieren gegangen. Es hat echt keinen Tag gegeben, wo ich das nicht gern gemacht habe. Und wie diese Liebe entsteht, weiß ich nicht. Mein Papa hat gesagt, ich habe schon recht früh gesagt, dass ich NHL spielen möchte. Ich selber kann mich nicht erinnern, dass ich das so als Ziel gehabt habe. Ich hab da einfach einen Tag nach dem anderen genommen und in weiterer Folge ein Jahr nach dem anderen und habe geschaut, dass ich mich da verbessere und irgendwann kommt halt das Optimum raus. Und so gehe ich durchs Leben. Ich bin nicht perfekt, bei weitem nicht. Ich mache auch viele Fehler. Ich war nie gut in der Schule, ich bin aber ehrgeizig gewesen und ist wurscht, was ich gemacht habe und auch was ich in Zukunft noch machen werde. Wenn man gut genug vorbereitet ist, wird über kurz oder lang was Gutes rauskommen. Und wenn es dann nicht reicht, habe ich auch kein Problem damit, weil ich kann mir nichts vorwerfen, wenn ich das Beste gegeben habe.
Weil du auch deinen Vater angesprochen hast, auch deine Mutter, die sicher einen sehr großen Teil dazu beigetragen hat, wahrscheinlich hoffentlich 50-50, wie das in guten Erziehungsaufgaben auch der Fall ist. Wie viel von dem, was dich ausmacht und gerade das Wort Ehrgeiz, das werden wir über die Stunden, in denen wir uns unterhalten dürfen, noch sehr häufig nicht nur aus deinem und meinem Mund hören. Wie viel davon kommt von den Eltern?
Boah. Keine Ahnung. Wir sind so erzogen worden, dass unsere Eltern, die haben uns nicht getrieben. Die haben uns unterstützt. Die haben nie gesagt, du musst zum Training gehen. Im Gegenteil, ich sage ein Beispiel. Ich bin auch als Kind so gern fischen gegangen mit meinem Vater. Und dann habe ich wieder meinem Papa gesagt, Papa, gehen wir morgen in der Früh fischen. Und dann hat er gesagt, ja, aber du wächst mir auf. Ich weck dich nicht auf. Und im Nachhinein hat er gesagt, hat er gehofft, dass ich nicht komme, aber dann bin ich halt um 4 in der Früh, habe ich geklopft an der Tür und gesagt, Papa, gehen wir fischen. Und dann ist er aufgestanden und gegangen. Und so ist eigentlich am besten die Unterstützung von meinen Eltern zu erklären. Er hat uns überall unterstützt, hat mich überall hingeführt, aber es war nie der Druck von ihm da, dass ich das machen muss. Dasselbe war mit früher, ich meine, jetzt ist es, glaube ich, weniger der Fall, da war, mein Vater ist ein Wirtshauskind, also mein Opa hat ein Wirtshaus gehabt und natürlich ist er gegenüber Alkohol, hat er andere Meinung als andere und hat natürlich gehofft, dass wir nie was trinken werden, weil er eben das ganze Elend gesehen hat als schon als Kind. Aber er hat uns nie verboten zu rauchen oder zu trinken. Er hat uns erklärt, was für Auswirkungen haben kann, aber hat gesagt, das ist euer Leben, ihr müsst die Erfahrung selber machen. Und ich sage einmal, natürlich trinke ich auch mal einen Schluck Alkohol, aber ich trinke nicht regelmäßig Alkohol und rauchen dort keiner von uns vier. Also da haben sie schon irgendwas richtig gemacht, dass sie uns da ohne Druck auszuüben in die richtige Richtung geführt haben.
trotzdem, wenn man das Wort Ehrgeiz runterbricht und wortetymologisch ist es spannend, weil es aus dem Althochdeutschen stammt und das Wort Ehre und Gier eigentlich verbinden und aus dem Althochdeutschen Gitte ist dann der Geiz geworden, was eigentlich nicht richtig ist. Aber wann hast du gemerkt, dass diese Gier nach Ehre, der Ehrgeiz in dir stärker ausgeprägt ist als in anderen?
Noch Gier. Du stellst Fragen. Ich weiß nicht, ob stärker ausgeprägt. Wahrscheinlich schon, ja. Es ist so, ich bin oft gefragt worden, was mich angetrieben hat. Und natürlich bin ich oft angesprochen worden, weil ich der erste Österreicher in der NHL war. Und ich habe immer gesagt, jetzt entschuldigen meinen Ausdruck, ich habe gesagt, mir ist scheißegal, ob ich der erste Österreicher in der NHL bin, weil ich habe ja das für mich gemacht. Jetzt, ich traue jetzt wirklich von mir zu behaupten, dass ich ein Teamspieler bin, aber ich habe ja meine Karriere nicht verfolgt, weil ich in der Zeitung stehen will oder weil ich irgendwem was beweisen wollte. Wahrscheinlich wollte ich das tief in mir drinnen, aber ich wollte ja mit mir zufrieden sein. Und ich habe an mich selber den Anspruch gehabt, dass ich, wenn ich was mache, will ich es gut machen. Und das, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, warum ich so bin. Es ist, ich habe eine andere Erklärung. Ich glaube, man wird auch so geboren oder vielleicht muss in der Kindheit irgendwas passieren, dass manche Menschen mehr ehrgeizig sind. Und ich habe mit meinem Papa mal über das diskutiert, weil ich bin mit 3 Jahren bin ich erkrankt, da habe ich so chronisches Erbrechen gehabt und da war die Gefahr, dass ich von innen austrocknen. Ich weiß nicht, ob ich das medizinisch richtig sage, also wenn irgendwelche Mediziner zuhören, nicht schimpfen, wenn da was falsch ist. Auf alle Fälle war das lebensbedrohlich und dann bin ich lange im Spital gelegen und das habe ich dann überwunden und ich sage, vielleicht ist aus dieser frühkindlichen Erfahrung hat sich bei mir was entwickelt, dass ich diese Kämpfernatur gekriegt habe. Weil wir sind 4 Brüder, mein ein Jahr älterer Bruder, der Roland, der hat diesen Ehrgeiz nicht und da haue ich mich jetzt nicht in die Pfanne, über das reden wir ganz offen miteinander und war aber bis zur 16 auf selben Niveau wie der Dieter Kalt, eishockeyspielerisch. Aber den hat halt dieser letzte Ehrgeiz gefehlt, den jetzt ich gehabt habe und ich weiß nicht, ob man das auf solche Erlebnisse aus der frühen Kindheit auch zurückführen kann.
Ist auf jeden Fall eine von vielen Erklärungsarten. Wenn du mit deinem Vater darüber diskutierst, was ist seine Sicht der Dinge? Sagt er, ich glaube schon? Oder hat er andere Erklärungsmodelle?
Also wenn wir über Diskussionen mit meinem Papa reden, da lachen wir 4 Brüder immer. Es ist schwierig, da mit meinem Papa zu diskutieren. Der ist jetzt Mitte 70 und diskutiert gerne und provoziert auch in Diskussionen, redet er oft irgendeinen Blödsinn, nur dass er irgendeine Diskussion aufrechterhalten kann, obwohl er nicht einmal derselben Meinung ist. Also da ich weiß gar nicht. Ich müsste ihm da gerade einmal fragen, warum ich mehr Ehrgeiz entwickelt habe als meine Brüder.
Wir geben dir die Gelegenheit dazu, nochmal in dich zu gehen, vielleicht um mit deinem Vater Rücksprache zu halten. Wir machen eine ganz kurze Pause und widmen uns dann wieder den Anfängen von Reinhard Diewis, der großen Karriere, die letztlich dann auch in die NHL geführt hat. Gleich bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, Better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, Puls24, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, Facebook oder Instagram. Hockey Data –
Better Stats. Better Sports.
Zurück bei Teil 1 der großen Karriere-Rückschau mit dem Jahrhundert-Goalie Reinhard Diewes. Rainer, wir haben im ersten Teil dieser Folge schon ein wenig über das frühe Wien gesprochen und wie es war, aufzuwachsen, zum Eishockeysport zu kommen, als du bei Wattstadt Laudern Fuß gefasst hattest und auch in den Jugendmannschaften erfolgreich unterwegs warst. Wie würdest du deine Rolle damals innerhalb der Mannschaft beschreiben? Immer schon Wortführer, reserviert, abwarten. Wie war dein Verhalten in der Kabine?
Ja, eher Wortführer, sage ich einmal. Wir haben eine recht gute Kameradschaft gehabt. Wir waren eher die Rabauken, sage ich mal, und dann haben wir mit dem Sascha Dominik im Sozialen gehabt, der alles sozial geschaut hat, dass es jedem gut geht. Und die Kombination war, glaube ich, so gut, dass die Freundschaft, ich meine, in der Mannschaft war auch der Niki Stockhammer, der jetzige
Vizepräsident,
genau. Und dann hat es noch andere Leute gegeben, wie Andreas Gessner, der bei der Wiener Städtischen größere Rolle hat da, oder Bezirksleiter oder irgendwas ist. Also es haben da recht viele auch später Karriere gemacht in dem Beruf, den sie gewählt haben. Und da hat es nicht dieses Hierarchiedenken gegeben und auch nicht diese Hierarchien innerhalb von der Mannschaft. Wir sind einfach alle gut miteinander auskommen, haben wir aber auch müssen, weil wir nicht diese Anzahl von Nachwuchsspielern gehabt haben, dass wir alle Mannschaften ausfüllen können, sondern wir haben oft in mehreren Mannschaften gleichzeitig gespielt. Und ja, ich würde sagen, Redelsführer ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Es ist halt einfach so, wir haben alle was zum Sagen gehabt und gleichzeitig alle nichts zum Sagen, weil wir das irgendwie immer gemeinsam geregelt haben.
Einer, der dann offenbar auch was zu sagen hat, der sich auch sehr früh an dir orientiert hatte, hat mal eine Geschichte zu deinen, auch seinen Anfängen zukommen lassen. Es ist niemand geringerer als der langjährige Linz-Kapitän und angehende Steel Wings Linz-Headcoach Phil Lucas.
Die erste Geschichte, die mir einfällt, wenn ich über einen Reinhard Diewes gefragt wäre, ist wahrscheinlich die mich zurückbringt an unsere gemeinsame Zeit in Wattstadt Lau, wo wir beide begonnen haben. Und der Reini ist ja um einiges älter als ich. Und der war eigentlich der Jahrgang über uns. Ich bin ein 79er, ich glaube, der Reini ist ein 76er, 75er. Und die Partie mit Sascha Dominik und auch sein Bruder noch Roland Diewes, die waren ja da die ältere Generation bei Wattstadt Lau, zu denen wir eigentlich immer aufgeschaut haben. Das waren ja immer die großen Jungs. Und es war immer wie eine Familie. Also die haben auch auf uns geschaut, die haben uns auch immer irgendwo beschützt. Und wir haben auf der anderen Seite zu ihnen aufgeschaut und wollten irgendwie so sein wie die. Und sein jüngerer Bruder, der Raimund, das war ein Spieler, mit dem er mich sehr gut auch ergänzt in meiner Altersklasse oder in unserer Altersklasse. Und ja, das ist wahrscheinlich die erste Geschichte, die mir einfällt in den Anfängen in diesem familiären Umfeld bei Wattstadt Lau. Die Geschichte, die erzählen wir eigentlich, ist die, dass ich dann tatsächlich in meinen jungen Jahren einmal in unserem Derby, das wir gehabt haben gegen den WFV, für die Älteren habe auflaufen dürfen, aus welchem Grund auch immer, ob denen einen Spieler gefällt haben. Und auf einmal bin ich am Eis gestanden mit eigentlich dem Tormann vom Wattstadt Lau, das war der Reinhard Diewes, am Heumarkt, ein Heimspiel für den WEV, und ich als Jüngling bin dort eingeritten mit den Großen, und das ist etwas, das habe ich nie vergessen. An das denke ich heute noch, wie leibend wirklich die großen Jungs zu mir damals als Kleiner waren und wie unterstützend der Reinhard auch war, weil er gewusst hat, hey, ich bin junger Spieler, und der hat eigentlich immer positiv auf mich eingewirkt. Das war einfach ein cooles Erlebnis, das mir immer in Erinnerung bleiben wird.
Schöne Geschichte, die Phil Lucas geliefert hat, weil er diese familiäre Atmosphäre bei Wattstadt Lau angesprochen hat. Du hast viele Clubs in deiner Karriere bereichert, du hast viele Organisationen, Teams gesehen. War das bei Stadlau einzigartig oder gab es sowas anderswo noch einmal?
Das war einzigartig und das gibt es auch im Profisport nicht. Gibt es nicht mehr. Wenn Geld ins Spiel kommt, gibt es das nicht. Da ist jeder seine eigene Firma. Wo es noch annähernd hinkommen ist, waren meine Anfangsjahre bei der VU damals. Mit Feldkirch, da hat aber der Ralf Krüger drauf geschaut. In der Kombination mit diesen Weltstars, die wir damals verpflichtet haben, mit einem Thomas Rundquist und Bengt Åge Gustafsson, die bodenständiger nicht sein können. Aber diese Familiäre, was damals bei Stadlau gegeben hat, ist einzigartig. Und ich glaube, das haben wir ja vorher schon angesprochen, das zeigt sich auch in der Freundschaft, die bis heute besteht. Und ich glaube, das betone ich nochmal, es können nicht viele behaupten, dass sie Freunde haben, die sie mehr oder weniger das ganze Leben oder seit sie denken können haben. Es war auch sich, so wie er raufgespielt hat, ich bin zum Beispiel ich bin eben 4 Jahre älter als der Phil und 3 Jahre älter als der Bobby, sein Bruder. Wir haben dann viel in der Tschechoslowakei, in der damaligen Tschechoslowakei noch Freundschaftsspiele gehabt und da waren wir normalerweise chancenlos. Außer die Mannschaft eben vom Phil und vom Robi, wo eben da mein kleinerer Bruder auch mitgespielt hat, die ist auch betreut worden vom Philipp und Robert Lukas, sein Papa. Die waren auch in Österreich unschlagbar damals. Bis zu die Knaben waren die in Österreich mit Abstand die beste Mannschaft. Da haben auch diese großen Vereine wie KAC und Feldkirch keine Chance gehabt damals. Und die haben auch in der Tschechoslowakei mitspielen können, wo wir in meiner Altersgruppe haben wir regelmäßig zweistellig verloren. Und wir haben halt schon einen Bonus gehabt, wenn wir dort hingefahren sind. Zum Beispiel hat dann der Papa vom Phil Lukas hat halt mich als 3 Jahre Eltern da haben wir mitnehmen können. Und wir waren uns aber auch nicht zu schade, wenn wir da runtergespielt haben. Es ist einfach eine familiäre Situation gewesen und das ist das, was ich heute nicht verstehe, wenn wir mit Eltern reden, wo die Eltern beleidigt sind, wenn sie mal mit der jüngeren Mannschaft mittrainieren müssen, obwohl es den Kindern auch helfen würde, weil wenn der dauernd in der eigenen Altersklasse mitspielt und dort nur ein Mitläufer ist, beziehungsweise in der Nahrungskette eher unten anbesiedelt ist, dann tut es dem Kind einmal gut, wenn er der Sprachrohr ist. Das müssen sie genauso lernen. Und diese Kombination haben wir eben gehabt bei Stadlau.
Weil Phil Lukas es angesprochen hat, er gemeint, er hat zu euch aufgeschaut. War das für dich oder gab es da Momente, wo du das Gefühl hattest, okay, zu mir wird jetzt aktiv aufgeblickt?
Nein, überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht der Fall. Und ich meine, es freut mich natürlich, wenn er so positive Erinnerungen an solche Situationen hat. Aber für uns war das normal. Weil das waren nicht die jungen Spieler, die jetzt gerade die Mannschaft ausfüllen. Das waren, sobald sie bei uns in der Mannschaft waren, waren das unsere Mitspieler. Und da ist vollkommen wurscht, ob der 3, 4 Jahre älter ist oder 2 Jahre älter ist. Wir sind eine Mannschaft, da ist keiner besser als der andere. So sind wir erzogen worden von unseren Eltern. Und darum hat es da, es hat bei uns, das traue ich mir wirklich sagen, da keine Hierarchien gegeben. Und es ist ja keiner besser vorgekommen als der andere.
Das ist einerseits das Team eines, in das man scheinbar sehr gerne hineinwächst, der Wattstadt lauter der damaligen Zeit. Du hast auch über die Liebe zum Eishockeysport und wie du dich dann offenbar, so pathetisch sich das jetzt auch anhören mag, unsterblich verliebt hast, angesprochen. Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, Eishockey könnte mehr als nur ein Zeitvertreib, wo man ein bisschen in Schwitzen kommt, werden?
Wo ich noch Feldkirch gegangen bin. Das war mit 16, 17, bin ich von Wien nach Feldkirch umgesiedelt. Da habe ich bewusst, also was mir jetzt bewusst ist, aktiv darauf hintrainiert, dass ich mal Profi-Eishockeyspieler werde.
Ich habe noch eine weitere Geschichte erreicht aus deiner Jugend, die sehr eloquent einmal mehr geschildert werden wird. Da steckt aber noch ein ganz klein wenig mehr drinnen, was mich entwicklungstechnisch auch interessiert. Man ganz klein wenig schwer getan, sie richtig zu platzieren. Hoffe, dass das jetzt einigermaßen Sinn macht, auch im Gesprächsverlauf. Einmal mehr geschildert vom langjährigen Weggefährten Sascha Tomanek, der auf eine lustige Begebenheit, im Nachhinein natürlich lustige Begebenheit aus dem Nachwuchsbereich auch referenziert und eine deiner, nenn es mal, Charakteristiken, die sich vielleicht auch schon früh herausgebildet haben, referenziert. Wir hören rein.
Wenn man den Reini nur von seinen Interviews her kennt, und die meisten Fans haben halt nur die Möglichkeit, ihn so kennenzulernen, dann kann man schon schnell mal den Eindruck gewinnen, dass er ein arroganter Kerl ist oder zumindest nicht so ein Everybody's Darling wie der Phil Lucas zum Beispiel, der immer nette Worte findet. Der Reini ist recht prägnant in seinen Ansagen bei Interviews, redet auch nicht lang um einen heißen Brei herum, so wie er halt auch in der Kabine redet oder so wie er halt auch mit dir oder mir da jetzt reden würde und wie er es im Podcast sicherlich auch tun wird, immer offen und ehrlich, kein Fan von Floskeln. Das macht es allerdings dann oft in Interviews, wo man vielleicht hofft, dass er ein bisschen mehr ausschmückt, auch für den Interviewer ein bisschen schwieriger, aber umgekehrt hat es den Vorteil, dass man immer rechtzeitig in die nächste Werbepause geben konnte, weil der Reini sich nie dabei lang aufgehalten hat. Und was er halt gar nicht mögen hat oder bis heute nicht mag, sind irgendwie Fragen, wo der Interviewer zeigt, dass er eigentlich keine Ahnung hat und halt irgendwas nachplappert, was in irgendeiner Zeitung gestanden ist. Da ist der Reini dann schon so ein Ohrschwarzer, der dich dann wirklich anrennen lässt. Ja? Und ich vor dem Fernseher oder dann oben im Servostudio habe das dann eher genossen. Aber es ist natürlich für den Interviewer selbst nicht leiwand. Und es ist dann auch für die Fans oft zu Hause wahrscheinlich gar nicht so lustig, außer die wirklich wissen, was er jetzt damit meint. In Wirklichkeit ist der Reini aber, und ich hoffe, das zeigt er da im Podcast auch, eine richtige Plaudertasche. Und also unsere Telefonate dauern regelmäßig viel länger als geplant. Aber das ist dann eben auch der Moment bei Freunden, wo man sich dann gern die Zeit dafür nimmt, auch wenn wir alle irgendwie stressige Berufsleben nebenbei schon haben. Und das war früher auch schon so, als wir noch gemeinsam gespielt haben bei Stadlau damals. Waren wir mal auf Trainingslager mit, was waren wir da, 15, 16 oder so, also Anfang der 90er Jahre ist das wahrscheinlich gewesen. Waren auf Trainingslager in der Slowakei in irgendeiner wirklich grindigen, uralten slowakischen Halle. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo das war. Und wie immer sind wir in der Kabine nebeneinander gesessen und wie immer waren wir die Letzten, während alle schon längst draußen waren, wahrscheinlich schon beim Abendessen im Hotel waren, sind wir noch in der Kabine gesessen und haben über Gott und die Welt philosophiert. Lustig, wenn wir das bis heute eigentlich so tun. Und haben uns dann in aller Ruhe in die Dusche gesetzt, haben uns dort Stühle reingeben, weil Massagebecken oder irgend sowas hat es ja damals alles noch nicht gegeben. Und sind dann einfach in der Dusche gesessen und haben es uns gut gehen lassen, haben geplaudert. Und als wir dann irgendwann fertig waren, war nur das Problem, dass niemand mehr in der Halle war und der slowakische Eismeister auch schon die Halle zugesperrt hat. Und wir dann einmal ganz kurz Panik aufgerissen haben, wie wir da heute jemals wieder rauskommen sollen. Und wie gesagt, wir reden von den frühen 90er Jahren. Also ja, Handy etc. natürlich noch keine Idee davon, geschweige denn dort sonst irgendeine Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen. Jetzt haben wir kurz überlegt, wir haben die Möglichkeit zu hoffen, dass es beim Abendessen irgendwem auffällt, dass wir nicht da sind. Oder wir machen es uns in der Kabine bequem und übernachten in der slowakischen Halle. Wir haben uns dann für Variante 3 entschieden. Wir sind bei irgendeinem Fenster, bilde ich mir ein, sind wir damals dann wieder rausgeklettert. Und ja, es war da nichts. Es war auch der Vorteil in slowakischen Hallen. Damals war irgendwo war immer irgendwas offen oder kaputt, wo man durch können hat. Und ja, so haben wir es dann doch noch geschafft, die slowakische Eishalle rechtzeitig zum Abendessen zu verlassen.
Es sind zwei Dinge drinnen, die besondere Erwähnung oder besonderer Erwähnung bedürfen. Nämlich ist es definitiv die Premiere in diesem Format, dass das Wort Ohrschwarzerl gefallen ist, einerseits. Und andererseits passiert es nicht allzu häufig, dass sich Sascha Tomanek an etwas nicht mehr hundertprozentig genau erinnern kann, nachdem er gesagt hat, ihm fehlt die Location, er weiß nicht mehr genau, wo sich diese Geschichte zugetragen hat. Kannst du dich an die Geschichte erinnern und weißt du, wo es passiert ist?
Ich glaube, das war in Gischtani, war das. Das war in einer ganz alten Eishalle in der Tschechoslowakei. Damals war es eben nur die Tschechoslowakei. Wir sind dort regelmäßig auf Trainingslager gefahren. Wir sind entweder nach Trinčin gefahren oder nach Pištani und wir waren dann in Popovici auf irgendeiner Eishalle. Und ja, wir sind regelmäßig, zum Leidwesen unserer Eltern, sind wir so lang immer in der Dusche gehockt und haben die Dusche genossen und das habe ich dann versucht, auch bei meinem Sohn, der auch Eishockey gespielt hat, beizubehalten. Da bin ich erst drauf gekommen, was für Opfer unsere Eltern gebracht haben. Die haben echt wirklich stundenlang gewartet, bis wir es der Mühe wert gefunden haben, dass wir aus der Dusche rauskraxeln. Ich kann auch ein Schwarzer sein, kann ich. Bin ich auch bewusst und weil ich nicht einsehe, dass ich mit jedem reden muss, wenn man nicht reden will. Und wenn eine blöde Frage kommt, glaube ich, darf ich das auch sagen, weil genauso wird mir mitgeteilt, wenn ich eine blöde Antwort gebe oder wenn ich ein Eier da gekriegt habe. Nur kommt halt das auch arrogant rüber, was mir auch bewusst ist. Aber ich hab das gerne in Kauf genommen, weil dadurch habe ich oft mehr Ruhe gehabt und habe nicht mit jedem reden müssen, wo ich nicht reden mag. Und mir ist das am Anfang gar nicht so bewusst gewesen. Mir ist das bewusst worden damals, wo ich 2004 während der Lockout-Saison bin ich nach Villach gegangen für ein paar Monate. Und dann im Nachhinein ist mir erzählt worden, dann haben sie gesagt, jetzt kommt der Divis, der ist ja so arrogant, das ist ein Trottel. Und das hat mich dann wiederum auch gefreut. Und dann sind die Spieler zu mir gekommen und haben gesagt, Reini, du bist eigentlich ein lässiger Haberer. Und du bist ja gar nicht so, wie alle sagen. Und dann habe ich gesagt, was meinst du? Und dann, da ist mir dann das erste Mal bewusst worden, wie ich rüberkomme. Und dann habe ich ja schon reflektiert und geschaut, ja, warum ist das so? Ist das gut oder schlecht? Und dann habe ich gedacht, nein, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Dann habe ich mehr Ruhe, wenn ich mehr Ruhe haben will. Und ich kann einmal ungut auch sein. Und die Leute sind nicht jetzt da erstaunt. Sie sagen, ja, der Divis ist eh so. Und das habe ich recht gerne so hingenommen, wie es ist. Für mich war nie wichtig, was Leute über mich denken, die mich nicht kennen. Für mich war wichtig, dass die Leute, die mich kennen, dass die das richtige Bild haben. Und wenn ich auf was stolz bin in meiner Karriere, ist es, dass ich überall, wo ich gespielt habe, dass ich sagen kann, dass ich bei meinen Mitspielern gern gesehen bin und dass sie die immer noch freuen, wenn sie mich sehen. Und ich glaube, dass wenn man das über sich behaupten kann, dass man nicht so viel falsch gemacht hat.
Nachdem dir öfter angetragen wird, dass du arrogant wärst. Arroganz ist ein spannendes, bisweilen ein sperriges, aber ein umfassendes Thema. Es gibt Leute, die arrogant sind, die sich nicht leisten können. Es gibt sehr wohl Leute, die ein gesundes Maß an Arroganz haben. Es gibt Leute, die arrogant sein sollen, es aber zumindest mit Leistungen, egal welcher Art, backuppen können, wenn man so will. Wie bist du mit diesem Vorwurf der Arroganz, oder wie stehst du zum Thema Arroganz und wenn man dir sagt, du bist arrogant?
Wenn das zu mir jemand sagt, nehme ich das einfach so hin, weil mir das nur in Österreich nachgesagt wird. Und zwar, ich bin ein stolzer Österreicher, das sage ich an jeden, das habe ich in Schweden oder in Amerika, wo ich gespielt habe, habe ich das jedem mitgeteilt, dass Österreich das beste Land auf der ganzen Welt ist. Aber mir ist sehr wohl bewusst, dass wir nicht nur gute Eigenschaften haben, wir Österreicher. Und eine nicht gute Eigenschaft, die wir haben, ist der Neid. Und mein Papa hat immer gesagt, den Neid muss man sich verdienen und Mitleid kriegt man geschenkt. Und ich glaube, das gibt keine richtigere Aussage als das. Und für mich war, in Österreich sind die Leute neidig, wenn er nicht erfolgreich ist. Man sieht es an David Alaba, glaube ich, an dem Wechsel, dann wird er im Gier nachgesagt, weil er nach Madrid wechselt und dort mehr Geld verdient. Aber erstens wird das ja jeder machen, wenn er die Chance hat. Aber nur man schimpft halt gern in Österreich. Und so sehe ich das halt in meiner Situation auch. Und mir kann das wirklich nicht mehr, egal wie es ist. Und für mich ist nur wichtig, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, nicht so denken. Und wenn sie so denken würden, weiß ich, dass sie mir sagen würden. Und dann weiß ich aber auch, dass ich was ändern muss.
Nachdem Österreich eine Neidgesellschaft ist, nachdem dir viel Neid auch entgegengebracht worden ist und dir das hart erarbeitet hast, möchte ich dich wieder zurück zu den Anfängen nehmen, zu den frühen 90er Jahren, wo es für die Zeit ja äußerst ungewöhnlich war, dass ein gebürtiger Wiener, ein in Wien sozialisierter Wiener, ja, eigentlich fast den Kontinent wechselt und ans andere Ende Österreichs reist, um dann dort auch anzudocken. Warum gab es für dich im Wiener Eishockey keine Zukunftsperspektive oder warum ging es nach Feldkirch?
Weil ich, da muss ich ein bisschen ausholen, es hat eben Waldstadt Laugem und WFV und dann ist die Donauparkhalle, das war unsere Heimstätte früher, die ist abgerissen worden für die Expo, die dann in die Stadt gefunden hat. Und dann hat es eine Ausweichhalle gegeben in der Hopsergasse, die nur beschränkt, ich glaube, das ist eine Handballhalle in Wirklichkeit gewesen. Und
mittlerweile, glaube ich, auch die Fiverr spielen, kann das sein?
Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Und auf alle Fälle war das wirtschaftlich natürlich nicht gesund für beide Vereine, weil halt der Eishockeysport von den Zuschauereinnahmen lebt. Und der WFV, die haben damals Bundesliga gespielt, wir haben in der zweiten Liga gespielt mit Stadlau, sind nach dieser Saison, das war die Übergangshalle, bis die jetzige Albert-Schulz-Halle fertig geworden ist, sind sie bankrott gegangen, sind in Konkurs gegangen. Und dann hat es eine Fusion gegeben, ich glaube, zum CE Wien und der wurde von den WFV-Machern geführt. Und da war schlichtweg kein Platz für mich. Und dann, die haben auf andere Torhüter gesetzt und dann ist das Angebot gekommen. Ich habe damals bei der U18 Weltmeisterschaft, glaube ich, oder Europameisterschaft, habe ich eine gute WM gespielt oder EM. Und da war der frühere Präsident, oder beziehungsweise er war mittlerweile Ehrenpräsident, der Rudi Zanona, der war der Delegationsleiter vom Team Österreich dort. Der hat halt dann gefragt, ob ich nach Feldkirch komme. Und da war der Ralf Krüger, der hat gerade die halbe Saison vorher, glaube ich, vom Sascha Barinev übernommen. Und die haben noch einen zweiten Tormann gesucht. Und dann bin ich halt dort einmal, haben wir das angeschaut mit meinen Eltern, bin ich hergefahren, habe ein paar Tage mittrainiert und dann haben wir uns entschieden, dass ich nach Vorarlberg wechsle, weil in Wien für mich kein Platz war.
Weil du den CE Wien auch ansprichst, der Club Eissport Wien, der aus dem Ganzen hervorgegangen ist, weil in Wien kein Platz mehr für dich war, gab es auch Versuche anderswo anzulocken, näher dran an Wien, kann man vorstellen, gerade auch Anfang der 90er, als du den Eltern aufgetischt hast, es wird das 700 Kilometer entfernte kleine Bundesland ganz im Westen werden. War das alles eitel Sonnenschein oder hieß es da schon, aber Reini, warum denn so weit weg?
Na, für meine Eltern war es okay, weil sie, die wollten nicht meinen Traum im Weg stehen. Es hat schon noch Anfragen gegeben. Ich glaube, mein Papa hat mir erzählt, dass das mit Villach einmal kurz gesprochen worden ist. Aber die Bemühungen waren halt nicht so da wie damals von Feldkirch. Und für meine Eltern war das okay damals. Es ist eben, für meine Brüder war es eher schlimmer, weil ich auf einmal nicht mehr da war. Und meine Eltern, mein Vater, und das rechne ich ihm echt hoch an, der war zwar in Wien, aber ich habe gewusst, wenn ich anrufe, springt er ins Auto und kommt her. Und das war für mich sehr wichtig. Und ich meine, ich bin mit knapp über 16 Jahren von Wien weg, auch wenn ich nach außen so hart oft drüber komme, habe ich natürlich auch Heimweh gehabt und habe mir oft die Frage gestellt, boah, was tue ich da ganz alleinig? Aber ich habe immer gewusst, dass ich das Auffangbecken daheim habe. Ich habe immer gewusst, wenn ich anrufe, steigt mein Vater ins Auto, lässt alles liegen und stehen und kommt her. Und genauso war es mein Bruder damals. Der Roland hat damals gearbeitet und der, wenn er halt da gespielt hat, hat er mir immer Sachen mitgebracht, hat gefragt, wie es mir geht, hat dann mal Geld in die Hand gedrückt. Und ohne, dass er das jemals zurückverlangt hat. Also da war die Unterstützung von meiner Familie immer gegeben und das hat halt mir auch die Sicherheit gegeben, dass das funktionieren kann.
Nichtsdestotrotz, wenn jetzt ein 16-Jähriger, eine 16-Jährige von daheim auszieht, um eine Karriere, egal in welchem Bereich, zu verfolgen, ist es ja einfacher denn je Kontakt zu halten, ist es einfacher denn je nah bei jemandem zu sein, um vielleicht dann auch solche Dinge wie Heimweh zu minimieren Umziehen ist einfacher geworden, Distanzen werden kleiner durch schnellere Züge und dergleichen. Also da hat sich ja in den mittlerweile 30 Jahren extrem viel getan. Was waren damals die großen Probleme, die großen Hürden, um überhaupt aus Wien rauszukommen? Was waren so die Dinge, an die du dich erinnern kannst?
Ja, Hürden hat es keine gegeben. Es ist einfach, ob ich das will oder nicht. Und ich wollte Eishockey-Profi werden und da habe ich gewusst, man muss eine Entscheidung treffen, die vielleicht im ersten Augenblick schwer sind und wo nicht immer rosig sind. Aber das ist, glaube ich, in keinem Beruf auf der Welt, wenn man erfolgreich sein will, ist alles super. Man muss Opfer bringen. Und ich habe halt das Opfer bringen müssen, dass ich jetzt da aus meiner privaten Sicherheit und Obhut, die ich gehabt habe und genossen habe, dass ich da ausbrich und jetzt da auf eigenen Beinen stehe und die Welt erkunde, sage ich einmal. Die Welt in kleinem Ausmaß, weil von Wien nach Vorarlberg heutzutage ist jetzt da nicht mehr so weit. Damals war es halt schon schwieriger, es hat kein Handy gegeben, ich habe nur mit Münztelefon telefonieren müssen und Schilling reingeschmissen, was die heutige Jugend ja nicht einmal mehr weiß, dass wir mit Schilling bezahlt haben. Aber das war die Hürde, ob ich bereit bin, ob ich das Opfer bringen will. Aber wo ich mitgeteilt habe, dass ich das will, habe ich die hundertprozentige Unterstützung von meiner Familie gehabt. Und dadurch habe ich das gar nicht so als Problem gesehen.
Du hast Opfer gebracht, um den Traum des Eishockey-Profis leben zu können. Du hast den ersten Schritt gewagt in Richtung Profiturm mit der VU Feldkirch. Wir werden uns in einer Woche dann ganz intensiv der Zeit in Feldkirch widmen, möchte aber jetzt auch quasi nahtlos überleiten. Es gibt heute beim großen Karriererückblick Teil 1 und 2, wenn man so will, mit Rainer Diewis natürlich noch eben jenen zweiten Teil. Der führt uns, aber nicht wie jetzt viele vermuten, zur VU Feldkirch, sondern ganz ans Ende deiner Karriere. Das Ganze jetzt gleich im Anschluss im Podcast-Feed Ihres, eures Vertrauens.
Gerne mehr davon.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Rainer Diewis wurde präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.